Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht hat heute eine Entscheidung verkündet, die für viele Beamtinnen und Beamte mehr Geld bedeuten könnte. Demnach hat das Land Berlin jahrelang zu schlecht bezahlt. Die Besoldung war laut dem Gericht überwiegend verfassungswidrig. Betroffen waren unter anderem Beamte der Polizei, der Verwaltung und der Feuerwehr. Dem Land Berlin drohen jetzt Nachforderungen in Millionenhöhe. Und auch andere Bundesländer könnten betroffen sein.
David Bartetzko ist seit 2008 Beamter in Berlin. Als Justizwachtmeister lag er anfangs in der untersten Besoldungsstufe.
Für eine vierköpfige Familie hatte ich gerade mal 1.500, 1.600 Euro im Monat zur Verfügung. Und das war schon knapp. Und ohne Unterstützung von meinen Eltern irgendwann wäre das gar nicht möglich gewesen, dass wir irgendwelche Sonderanschaffungen oder sowas geschafft hätten.
Die meisten Berliner Beamten wie er haben von 2008 bis 2020 zu wenig Geld bekommen. Viele Polizisten und Feuerwehrleute etwa. Das Grundgesetz verlangt, dass der Staat seine Beamten angemessen bezahlen muss. Das Bundesverfassungsgericht hat nun klargestellt, was dies bedeutet. Es muss zunächst ein ausreichender Abstand zum Armutsrisiko gewährleistet sein, das statistisch pro Bundesland berechnet wird. Außerdem muss die Besoldung fortlaufend angepasst werden. Dabei spielt zum Beispiel die Entwicklung der Tariflöhne und Verbraucherpreise eine Rolle.
Der überwiegende Teil der überprüften Besoldungsvorschriften stellt nicht einmal die verfassungsrechtlich gebotene Mindestbesoldung sicher. Diese soll im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung die Unabhängigkeit der Beamten gewährleisten. Der Berliner Gesetzgeber hat zudem seine Pflicht verletzt, die Besoldung so auszugestalten, dass sie mit der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung Schritt hält.
Wer sich wie David Bartetzko frühzeitig gegen die Besoldung gewehrt hat, kann nun mit einer Nachzahlung rechnen, alle anderen nicht. Bis März 2027 muss Berlin eine höhere Besoldung für die Zukunft neu regeln. Beamte dürfen nicht für mehr Geld streiken, aber quasi im Gegenzug eine angemessene Besoldung einklagen. Das Bundesverfassungsgericht hat dafür Maßstäbe aufgestellt, nach denen es auch die Klagen gegen viele andere Bundesländer entscheiden wird. Was das den Staat am Ende kosten wird, lässt sich noch nicht genau beziffern. Es dürfte aber um erhebliche Summen gehen.
Um Gefahren im Weltraum ging es heute im Bundeskabinett. Konkret um den Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik im All. Anschläge darauf könnten ein ganzes Land lahmlegen, so Verteidigungsminister Pistorius. Um sich dagegen zu wappnen und gegebenenfalls auch zurückzuschlagen, beschloss die Regierung die erste nationale Strategie für Weltraumsicherheit. Rund 35 Milliarden Euro will der Bund in den kommenden Jahren investieren.
Hier in Berlin-Adlershof bauen sie die Satelliten, die nicht nur die Bundeswehr in Zukunft braucht. Geräte, die Kilometer über der Erde nicht nur beobachten, sondern dort auch Gefahren abwehren können.
Das kann über Satelliten passieren, die als Wächter um andere Satelliten platziert werden. Es kann aber auch einfach dadurch passieren, dass man eine gewisse Abschreckung darstellt. Das heißt, man sagt, komm mir nicht zu nahe, ansonsten komme ich dir zu nahe.
Der Weltraum wird zunehmend zum Konfliktgebiet. Störversuche durch Russland und China nehmen zu, sagt die Bundesregierung und will abwehrbereit werden für 35 Milliarden Euro.
Das ist die Kernaufgabe, auch im All die Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung haben und ausbauen. Und auch dort muss die Abschreckung glaubwürdig sein.
Das Kontrollzentrum hier in Uedem etwa soll ausgebaut werden. Nicht nur die militärische, sondern auch die zivile Infrastruktur wird dann im All geschützt. Kommunikations-, Wetter- und Geosatelliten. Es brauche mehr europäische Startrampen für Satelliten, wie hier in Andøya in Norwegen, sagen Experten. Abgesehen davon sei die Weltraumstrategie stimmig.
Wir haben klare Ziele, die abgeleitet werden. Man bekennt sich auch stark und das Ganze ist auch noch idealerweise unterfüttert mit den angekündigten 35 Milliarden für militärische Weltraumfähigkeiten.
In 5 Jahren soll Deutschland nach dem Willen der Regierung im All wirklich wehrhaft sein.
Und nicht nur im Weltall, auch der deutsche Luftraum soll besser geschützt werden, zum Beispiel vor Drohnen. Die Bundesregierung hat dafür heute eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht. Die Bundeswehr soll künftig die Polizei bei der Drohnenabwehr unterstützen können, notfalls auch mit Waffengewalt. Das soll den Schutz vor Sabotage oder möglichen Angriffen verbessern. Zuletzt hatte es mehrere Vorfälle mit Drohnen gegeben. Russland hat in der Nacht erneut mehrere Regionen in der Ukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Besonders stark betroffen war diesmal die Stadt Ternopil im Westen des Landes, etwa 130 Kilometer von Lviv entfernt. Nach Angaben der Behörden wurden dort zwei mehrstöckige Wohngebäude getroffen. Der Zivilschutz spricht von mindestens 25 Toten. Einige Menschen würden noch unter den Trümmern vermutet. Auch im Osten der Ukraine gab es wieder Angriffe.
Ternopil unter Schock. Die westukrainische Stadt liegt mehr als 600 Kilometer vom Frontgebiet entfernt. Noch nie wurde sie so heftig getroffen wie in der vergangenen Nacht. Mein Neffe Bohdan, er ist erst 20, ist hier unter den Trümmern. Sie haben im 9. Stock gewohnt. Ihre Wohnung ist einfach verschwunden. Wir warten seit dem frühen Morgen, aber sie können ihn nicht finden. Oksana hat noch wenige Minuten vor dem Einschlag mit ihrem Sohn telefoniert, wollte ihn warnen. Ich habe ihn vom Bus aus angerufen und gesagt, Bohdan, zieh dich an und verlass das Haus. Er sagte, Mama, mach dir keine Sorgen, alles wird gut werden. Ich war zu spät. Mindestens 25 Menschen sterben in diesem Gebäude, darunter mehrere Kinder. Es gibt viele Verletzte und die Rettungsarbeiten dauern an. Noch immer werden Menschen unter den Trümmern vermisst. Wie Sie hören, haben wir alle Rettungsgeräte abgestellt. Wir legen eine Minute der Ruhe ein, um mögliche Überlebende unter den Trümmern hören zu können. Vor etwa 30 Minuten konnten wir so Kontakt zu einem etwa 20-Jährigen aufnehmen. Die Rettungskräfte stehen im ständigen Kontakt mit ihm. Mit insgesamt 576 Drohnen und 48 Raketen hat Russland die Ukraine attackiert, dieses Mal vor allem den Westen des Landes. Aber auch die Millionenstadt Kharkiv im Nordosten stand unter heftigem Beschuss. Mindestens 46 Menschen werden hier durch russische Drohnen und Raketen verletzt. Die aktuellen Angriffe zeigen, für Ukrainerinnen und Ukrainer gibt es keinen sicheren Ort im Land. Schon jetzt ist der Winter geprägt von toten und verletzten Zivilisten, von Tagen und Nächten ohne Strom und Wärme und von der Sorge, wie lange man so etwas überhaupt aushalten kann.
Wann die ersten Fahrgäste hier ein- und aussteigen werden, ist wieder völlig offen. Denn die geplante Eröffnung des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 muss offenbar erneut verschoben werden. Das erfuhr die ARD aus Kreisen der Projektpartner. Grund sind demnach Probleme bei der Digitalisierung. Noch im Juli, als dieses Foto aufgenommen wurde, hatte die Bahn Ende 2026 als Eröffnungsdatum genannt.
Und schon wieder wird die Eröffnung von Stuttgart 21 verschoben. Im alten Bahnhof sind die Fahrgäste Kummer gewohnt.
Was soll man dazu noch sagen? Das ist nicht toll. Ich bin schon 87, also kann sein, dass ich das gar nicht mehr erlebe.
Die für Ende 2026 geplante Teilöffnung jedenfalls ist nicht mehr zu halten. Grund sind nach ARD-Informationen anhaltende Probleme bei der Digitalisierung der zentral gesteuerten Signale und Stellwerke, aber wohl auch, dass die Bahn den Aufwand unterschätzt hat. Die baden-württembergische Landesregierung, selbst Projektpartner, fühlt sich überrumpelt.
Weil wir vor 4 Wochen von den Projektmachern erfahren haben, alles ist auf dem Weg, das wird klappen. Ich sage dann immer, einstweilen glaube ich das, aber es zeigt sich einmal mehr, klappt es nicht.
Das Bundesverkehrsministerium dagegen verweist auf die Bahn. Die teilt heute mit, alle Beteiligten hätten frühzeitig Bescheid gewusst. Wir hatten bereits im September im Aufsichtsrat und im Oktober im Lenkungskreis darüber informiert, dass für das Inbetriebnahmekonzept für das Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart und Stuttgart 21 weiterhin Terminrisiken bestehen. Alles ärgerlich für die Fahrgäste. Der Fahrgastverband ProBahn fordert in Sachen Digitalisierung eine bessere Projektplanung.
Man braucht wahrscheinlich mehr Personal, man muss gründlicher vorgehen, man muss die ganzen Programme vorher besser ausprobieren. Nur dann wird es wirklich funktionieren.
Wann Stuttgart 21 funktioniert, bleibt offen. Bis mindestens Ende 2027 wird die Eröffnung wohl verschoben, womöglich sogar noch weiter.
Diese Veranstaltung, der sogenannte Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee, sorgt gerade für Kritik an Medienstaatsminister Weimar. Das Treffen wird alljährlich von der Weimar Media Group veranstaltet, ein Unternehmen, das dem Staatsminister zu 50% gehört. Verboten ist das nicht. Die Firma wirbt aber mit der Teilnahme von Weimars Ministerkollegen und verspricht zahlenden Gästen offenbar Einfluss auf politische Entscheidungsträger. Weimar selbst weist die Vorwürfe zurück.
Der Tegernsee. Seit über 10 Jahren auch Kulisse eines besonderen Events, bei dem Medienmacher auf Unternehmen treffen und hochrangige Politiker.
Ein Davos für Deutschland, ehrlich gesagt.
Dieses Davos für Deutschland ist der sogenannte Ludwig-Erhard-Gipfel, ins Leben gerufen von Wolfram Weimer, jetzt Kulturstaatsminister im Kabinett Merz. Organisiert durch seine Firma, die Weimar Media Group. Im Fokus steht nun nach einer Recherche des Online-Portals Apollo News der kommende Gipfel 2026. Aus der Werbung für die Veranstaltung kann der Eindruck entstehen, dass hier Zugang zu hochrangigen Politikern gegen Geld teils für 80.000 Euro vermittelt werden soll. Explizit wird mit dem Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger geworben. Weimar spricht in der FAZ von einer Lüge und weist im Deutschlandfunk die Vorwürfe zurück.
Ich halte mich an die Regeln des Gesetzes, des Ministergesetzes und der Compliance-Regeln. Deswegen habe ich, als ich Minister wurde, die Geschäftsführertätigkeit niedergelegt. Und wir waren beim Handelsregister, haben das eintragen lassen. Seitdem bin ich aus dem Verlag draußen.
Doch richtig draußen ist Weimar auch nach Ernennung zum Staatsminister nicht. Denn er ist weiterhin Gesellschafter und hält 50% an der Weimar Media Group.
Es kann aus unserer Sicht nicht angehen, dass die Firma eines amtierenden Bundesministers exklusive Zugänge zu Mitgliedern der Bundesregierung, zur Spitzenpolitik vermarktet und auch offensiv mit der Möglichkeit der politischen Einflussnahme wirbt.
Auf Nachfrage bei der Weimar Media Group heißt es, dass Weimar keine Gewinnausschüttung erhalte. Bedenken wegen Wolfram Weimer gibt es von Anfang an, dass Interessen kollidieren können, wenn ein Medienunternehmer quasi zu einer Art Medienminister wird. Strafrechtliche Vorwürfe stehen nicht im Raum. Kritisiert wird eher ein möglicherweise fehlendes Fingerspitzengefühl, was man als Minister machen sollte und was nicht.
Der Weg für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist frei. Als letztes der 16 Bundesländer hat Brandenburg den Reformstaatsvertrag angenommen. Damit kann das Regelwerk zum 1. Dezember in Kraft treten. Ziel ist es, ARD, ZDF und Deutschlandradio digitaler und effizienter zu machen. So soll es künftig weniger Radio- und Fernsehprogramme geben und die Zusammenarbeit zwischen den Sendern soll gestärkt werden. Der ARD-Vorsitzende Hager begrüßte, dass die ARD nun den eingeschlagenen Weg fortsetzen könne. Wir wissen, dass wir uns verändern müssen, um zukunftsfest zu sein, so Hager wörtlich. Starke Erschöpfung und eine verminderte Leistungsfähigkeit, das sind nur zwei der Symptome von Long-Covid. Noch gibt es kein Medikament gegen die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung. Den Betroffenen soll jetzt mit mehr Forschung und einer besseren Versorgung geholfen werden. Bundesgesundheitsministerin Waken und Forschungsministerin Bär haben dazu eine neue Initiative ins Leben gerufen.
Einmal im Monat geht Marion zur Long-Covid-Sprechstunde. Ein fester Termin, der dennoch viel von ihren begrenzten Kräften fordert. Seit ihrer Corona-Erkrankung vor 3 Jahren lebt die 59-jährige Berlinerin mit chronischen Erschöpfungssyndromen. Viele alltägliche Dinge schafft die frühere Unternehmensberaterin nur noch in kleinen Etappen.
Im Grunde genommen hat mir Long-Covid, das hat mir das Arbeitsleben genommen, soziale Interaktionen, aber eben auch Familienleben. Sachen sind eben eingeschränkt, nur noch machbar.
Mehr als 200 Long-Covid-Symptome sind inzwischen bekannt, darunter starke Müdigkeit und Kopfschmerzen. Betroffene hoffen auf eine bessere medizinische und soziale Versorgung. Das will der Bund nun in Angriff nehmen. Mit einer gemeinsamen Initiative wollen Gesundheits- und Forschungsministerium die Betreuung von Long-Covid-Patienten verbessern. So werden in den kommenden 10 Jahren 50 Millionen Euro pro Jahr für Forschung ausgegeben. Zudem soll es mehr Ambulanzen geben, auch für Kinder und Jugendliche. Im Fokus stehen klinische Studien und neue Therapien. Patienten sollen außerdem an Forschungen und Entscheidungen beteiligt werden. Noch gibt es bis heute kein zugelassenes Medikament gegen Long-Covid, doch auch daran wird gearbeitet. 4 Wirkstoffe werden aktuell geprüft.
Wir können gemeinsam allen von postinfektiösen Erkrankten und ihren Angehörigen versichern, dass wir wirklich alles tun werden, um eine bessere Forschungsbasis zu schaffen, um neue Therapien zu ermöglichen.
Bereits im kommenden Jahr sollen erste Ergebnisse vorliegen. Für Marion bleibt die Hoffnung, dass sich ihr Leben damit wieder ein Stück normalisiert.
Dieses Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt gilt seit vergangener Nacht als das zweitteuerste Kunstwerk der Welt. Auf einer Auktion in New York wurde das Bildnis Elisabeth Lederer für 236 Millionen US-Dollar versteigert, umgerechnet gut 200 Millionen Euro. Mehrere Interessenten hatten sich einen 20-minütigen Wettstreit geliefert. Am Ende gewann ein bislang unbekannter Bieter, der per Telefon zugeschaltet war. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 20. November.
Noch beeinflusst ein Tief unser Wetter, sodass es teilweise nasskalt bleibt. In der Nacht regnet oder schneit es verbreitet, teilweise auch in den Niederungen Schnee, im Bergland durchweg. Nach Mitternacht klart es im Nordwesten auf, Vorsicht wegen Glätte. Am Tag ist es von der Nordsee bis nach Hessen länger sonnig, sonst gebietsweise Regen, Graupel und Schneeschauer. Im Nordwesten einzelne Gewitter, an der Ostsee ist es windig. In der Nacht plus 3 bis minus 5 Grad, am Tag minus 1 Grad im Erzgebirge, plus 7 Grad im Raum Karlsruhe. Am Freitag steigt der Luftdruck und das Wetter beruhigt sich. Neben Wolken und Nebelfeldern scheint die Sonne. Auch am Samstag ruhiges, trockenes Wetter, oft Sonne. Im Laufe des Sonntags wird es im Westen wolkiger, gebietsweise Schnee oder Schneeregen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Helge Fuß fragen wir, welche Gefahren im All drohen und wie die Bundeswehr sie bekämpfen will. Außerdem märchenhafte Karriere, wie der Zauberer von Oz auch nach 125 Jahren die amerikanische Gesellschaft prägt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.